Die roten Reiter. Zusammen mit den grauen Rittern ritt Juri nun wieder den blauen Fluss entlang. Nur folgten sie diesmal nicht den roten Reitern, sondern Ritter Edwin mit dem weißen Schild. Juri sah ihn in der Ferne vor sich herreiten und auf dem schwarzen Pferd Adern wehen. Er konnte ihn jedoch nie einholen und das machte ihn sehr traurig. Er ist zu weit vor uns, sagte der Ritter, der neben ihm ritt. Juri dachte zuerst, dass es Ristridin wäre, doch dann merkte er, dass der Herr von Mistrinau dessen Stelle eingenommen hatte. Ristridin ist unterwegs zum Wilden Wald, sagte er. Er durfte nicht weiter mitreiten. Juri sah plötzlich Leor am Wegrand stehen, einen Dolch in der Hand und ein falsches Grinsen im Gesicht. Leor ist ja dieser Typ aus der Kneipe, aus dieser Wirtschaft, ne, der allen so ein bisschen komisch vorkam. Er erschrak und gleichzeitig hörte er Bendu rufen: Das sind sie, die roten Reiter, sie greifen an. Das ist deine Schuld, Juri, du hast sie hierher gelockt. Dann kam Bendu an seine Seite geritten und schüttelte ihn wütend. Juri erwachte. Ristridins Schildknappe hatte sich über ihn gebeugt und rüttelte ihn. Nicht erschrecken, rief er lachend. Du sollst nur aufstehen. He, sagte Juri, während er sich aufsetzte und die Augen rieb. Er musste erst überlegen, bevor er Traum und Wirklichkeit voneinander unterscheiden konnte. Am vergangenen Abend hatte er lange mit Ritter Ristridin in der Wetzstube gesessen. Keiner der beiden hatte bemerkt, dass die Sanduhr bereits das Ende ihrer Wachzeit angezeigt hatte. Jetzt aber hatte er das Gefühl, als sei er die ganze Nacht durchgeritten. Er stand auf, die Knappen Ristridins und Bendus, mit denen er das Zimmer teilte, waren schon fast fertig. Es war noch dämmerig und ziemlich kühl. Kurze Zeit später war er unten in der Wirtsstube. Die grauen Ritter saßen schon da. Ristridin und Bendu führten ein Gespräch mit dem bleichen, brummig aussehenden Leor. Sie sagten also nicht, wann sie zurückkommen würden, hörte Juri Bendu fragen. Nein, Herr Ritter, antwortete Leor. Ich weiß ganz sicher, dass Sie das nicht gesagt haben. Vielleicht kommen Sie überhaupt nicht wieder, wenn Sie wissen, dass ihr hier gewesen seid. Woher können Sie das denn wissen? Fragte Ristridin. Der Knecht sah ihn an, als ob ihn diese Frage sehr erstaunte. Woher? Sagte er. Eine Gesellschaft wie die eure fällt doch auf. Jeder am blauen Fluss spricht von euch, das ist doch klar. Und wenn die roten Ritter es hören, dann machen sie natürlich, dass sie wegkommen. Das glaube ich wenigstens. Danach besprachen die Ritter ihre Pläne. Sollten sie weiter in Richtung Westen reiten oder in der Herberge warten? Weiterreiten, finde ich, sagte Bendu. Diesem Leor traue ich kein bisschen. Notfalls lassen wir ein oder zwei von uns zurück. Juri hoffte, dass die anderen mit Bendus Vorschlag einverstanden wären. Er selbst musste auf jeden Fall weiter und es wäre angenehmer, wenn er nicht alleine zu reisen brauchte. Die roten Reiter würden ihn auf jeden Fall suchen. Ja, es war wirklich ratsam, dass die Ritter weiterritten. Ritter Bendu, sagte er, ich meine ebenfalls, dass ihr am besten weiterreitet. So, so, das meinst du also, entgegnete Bendu. Das ist für dich bestimmt am besten, nicht wahr? Dann kommst du schnell und gut behütet voran. Juri schwieg. Die Antwort hatte nicht allzu freundlich geklungen. Ritter Bendu schien ihn wirklich nicht zu mögen und ihm auch nicht zu trauen. Auf jeden Fall wusste Ristridin sehr wohl, warum er es für gut hielt, dass die Ritter ihn begleiteten. Während des Frühstücks warf Juri immer wieder einen Blick auf den Anführer der grauen Reiter. Es war doch merkwürdig, dass er, Thury, nun Ritter Edwinems Brief bei sich trug, ausgerechnet er, der ihn gar nicht gekannt hatte und der nichts mit den tapferen Taten der fahrenden Ritter zu tun hatte. Es wäre vielmehr naheliegend gewesen, wenn Ritter Ristridin Edwinems Aufgaben übernommen hätte. Das wäre bestimmt auch der Fall gewesen, wenn Ristridin Ritter Edwinem gefunden hätte. Aber nun, durch einen eigenartigen Zufall, trug er die wichtige Botschaft auf der Brust. Und wenn es Ristridin erzählte? Wenn er es Ristridin erzählte? Aber er hatte Ritter Edwinem ja versprechen müssen, mit niemandem darüber zu reden. Auch wenn dieser dabei natürlich nicht an seinen Freund Ristridin gedacht hatte. Thury seufzte. Er wusste, dass er es nicht sagen würde. Ristridin hatte auch nicht gefragt, obwohl er wahrscheinlich eine ganze Menge vermutete. Ritter Edwinem hatte ihm den Auftrag gegeben, also musste er ihn auch ausführen, selbst wenn es schien, als sei ein anderer besser geeignet. Plötzlich stieß ihm jemand in die Seite. »Hey, du träumst ja«, rief Ritter Arwaut. »Bist du fertig? Wir reiten weiter.« Die Gegend wurde hügelig. Die Berge mussten nun schon näher sein, auch wenn sie im Morgennebel nicht gut zu sehen waren. Thury ritt neben Ilmar, Ristridins Schildknappen, einen freundlichen Jungen in seinem Alter, der unterwegs viel über seinen Meister erzählte. Er diente ihm erst seit kurzem, empfand aber schon jetzt große Bewunderung für ihn. Sie kamen zügig voran, obwohl sie ab und zu anhielten, um nach den roten Reitern zu fragen oder deren Spuren zu suchen. Am späteren Vormittag verzogen sich die Wolken ein wenig und es kam eine wässrige Sonne zum Vorschein. Der große Weg wurde steinig und an der Seite lagen hier und da große Felsbrocken. Auch im Fluss, der nun sehr schmal war, lagen Felsstücke, an denen das Wasser weiß schäumend hochspritzte. Nachmittags führte ihr Weg an Felswänden vorbei, auf der anderen Flussseite lag ein dunkler Tannenwald. Ein gutes Versteck für rote Reiter, dachte Thury. Er schaute ständig aufmerksam und gespannt umher. Der Weg war verlassen und still. Sie begegneten keinem Menschen. Manchmal hörten sie das Echo der trappelnden Hufe. Niemand sprach. Jeder schien auf der Hut zu sein. Am späten Nachmittag passierte es. Auf dem Wald auf der rechten Seite ertönte plötzlich lautes Geschrei. »Da haben wir sie«, sagte Bendu, während er sein Pferd anhielt und die Hand um den Schwertknauf legte. Auch die anderen hielten ihre Pferde an und griffen nach ihren Waffen. »Seht«, rief Arwaut, »da sitzt jemand in einem Baum. Ein Mann in Rot, glaube ich.« »Und dort bewegen sich Menschen zwischen den Bäumen«, sagte Ewein. Bendu gab seinem Pferd die Sporen und ritt ihn in den Fluss hinein. Der war hier nicht tief, man konnte ihn durchqueren, wenn auch die Strömung ziemlich stark war. Arwald und ihre Schildknappen folgten ihm. Aus dem Wald flogen Pfeile in ihre Richtung, aber niemand wurde getroffen. Im selben Augenblick sprang jemand von einem Felsen auf der linken Seite des Weges und landete genau auf Thury. Dieser Angriff kam für Thury völlig überraschend. Etwas Schweres fiel plötzlich auf seinen Rücken und zwei Hände griffen um seinen Hals. Ardanwen wieherte und stieg hoch, während Thury versuchte, den Angreifer abzuschütteln. Er hörte erneut Geschrei, noch weitere Männer schienen von dem Felsen herabzuspringen. Dann fiel er auf den Boden, sein Angreifer immer noch über ihm. Später konnte er nie genau berichten, was in diesen Sekunden der Verwirrung, die ihm wie Stunden vorkamen, geschah. Das eine wusste er sofort. Dem Angreifer ging es um sein Leben und um den Brief. Eine Weile rang er mit ihm. Keiner der beiden fand Gelegenheit, eine Waffe zu packen. Um sie herum klang Hufgetrappel, Geschrei und Waffengeklirr. Endlich gelang es Thurin, mit seinem Widersacher fertig zu werden. Er hatte sich halb aufgerichtet und drückte ihn fest auf den Boden. Jetzt sah er zum ersten Mal dessen Gesicht. Ein brutales, boshaftes Gesicht, dessen Mund sich öffnete und einen Schrei ausstieß. Thuri ahnte Schlimmes und sprang hastig auf, während er sein Schwert zog. Sofort wurde er von hinten angegriffen, doch diesmal hatte er damit gerechnet, und als er wieder Hände um seinen Hals fühlte, ließ er sich rückwärts fallen, sodass der zweite Angreifer völlig überrascht wurde. Der blieb liegen, wo er lag, und rührte sich nicht mehr. Aber inzwischen war der erste wieder auf den Beinen und stürzte sich auf ihn. Sofort kam diesem noch einer zur Hilfe. Der eine versuchte, Thuris Hände zu greifen, der andere zerrte an seiner Kleidung. Thuri verteidigte sich verzweifelt. Der Brief! Diese Kerle suchten den Brief! Er hörte Ristrid ins Horn erschallen und rief, Hilfe! Gleichzeitig fühlte er einen stechenden Schmerz im linken Oberarm. Einer der Angreifer hatte ihm einen Stich versetzt. Ihm wurde schwarz vor den Augen, aber er wehrte sich immer noch. Er hatte den Eindruck, dass noch mehr Männer kamen. Er hörte Rufen und Wiehern. Währenddessen setzte er seinen Abwehrkampf fort, obwohl er spürte, dass er nicht mehr lange durchhalten konnte. Aber noch hatten sie nicht den Brief, noch nicht. Plötzlich fühlte er, dass die Angreifer ihn losließen. Dann verlor er das Bewusstsein. Er kam zu sich, als ihn erneut jemand anfasste. Mit einem Schrei richtete er sich auf und legte seine Hand auf die Stelle, wo er den Brief aufbewahrte. Ruhig, ruhig, sagte Ritter Ristridin. Ich bin es. Bleib liegen. Thuri sank wieder zurück. Zu seiner großen Freude und unsagbaren Erleichterung fühlte er, dass der Brief noch da war. Mit einem tiefen Seufzer schloss er die Augen. Er merkte, dass der Kampfeslärm aufgehört hatte. Nur in der Ferne hörte er noch rufende Stimmen. Er machte die Augen wieder auf und schaute in das besorgte Gesicht Ristridins, der sich über ihn gebeugt hatte. »Wie geht's?«, fragte der Ritter. »Du bist verwundet, aber nicht ernsthaft, glaube ich.« »Ach, das ist nicht der Rede wert,« murmelte Thuri, während er sich mühsam aufrichtete und ein wenig schwindelig umherblickte. Das Gefecht war offensichtlich zu Ende. Dicht neben ihm lagen zwei rote Reiter, sie waren tot. Ein Stück weiter lag noch jemand unbeweglich am Boden. Er trug keine rote Kleidung, gehörte aber auch nicht zu der Gruppe der Grauen. Ilmar war mit einigen Pferden beschäftigt, die unruhig nebeneinander standen. Sonst war niemand zu sehen. »Wo sind die anderen?«, fragte er. »Hinter den roten Reitern her«, antwortete Ristridin. »Sie sind in den Wald geflüchtet.« Er untersuchte mit schnellen, geschickten Handgriffen Thuris Wunde. »Es ist tatsächlich nicht so schlimm«, sagte er. »Warte einen Augenblick.« Er holte seine Tasche und nahm Verbandszeug heraus. Ilmar brachte einen Helm voll Wasser herbei. Ristridin wusch und verband Thuris Arm und sagte dann, »Siehst du, und jetzt werden wir einen besseren Platz für dich suchen. Hier sitzt du ziemlich unbequem.« Ohne eine Antwort abzuwarten, hob er Thuri auf, als sei er ein kleiner Junge und setzte ihn am Wegrand nieder, wo er sich gegen einen Felsen lehnen konnte. Danach ließ er ihn ein paar Stückchen aus einer Flasche Kräuterwein trinken, die er bei sich hatte. »Und jetzt sollst du eine Weile ruhig sitzen bleiben«, sagte er. »Dann wirst du dich wieder gut fühlen.« Das Pferd Adanwin kam herbei, neigte den Kopf zu Thuri hinunter und beschnupperte ihn. Dieses Tier hat dir das Leben gerettet, erzählte Ristredin. Einer der Reiter wollte dir mit einem Beil zu Leibe rücken, aber Adamwen gab ihm einen Huftritt. Und jetzt liegt er dort und ist tot. Thiuri streichelte dem treuen Tier über die Nase. Was ist eigentlich passiert? Sagte er. Für mich ist das alles so verworren. Du wurdest auf einmal von vielen zugleich angegriffen, antwortete Ristredin. Du kämpfest sowieso schon mit zwei Leuten, aber es kamen immer mehr. Wir konnten dich gerade noch rechtzeitig befreien. Wenn Adamwen nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich trotzdem zu spät gekommen. Er spähte zur anderen Flussseite hinüber, die Hand über den Augen. Es begann zu dämmern und im Wald war es schon völlig dunkel. Ich lasse dich kurz allein, sagte er. Hier ist mein Horn. Blase darauf, wenn Gefahr droht. Schon war er verschwunden. Sein Schildknappe folgte ihm. Thiuri lehnte sich an den Felsen und betrachtete das Horn auf seinen Knien. Er war müde und die Wunde stach ein wenig. Und doch fühlte er große Dankbarkeit, dass alles so gut verlaufen war. Obwohl, er wusste ja noch nicht, wie es der übrigen Gesellschaft ergangen war. Kämpften sie jetzt irgendwo gegen die roten Reiter? Er schaute sich um. Der Anblick der Toten war unerfreulich und so ließ er seine Blicke zum Wald hinüberschweifen. Aber er konnte nichts mehr unterscheiden. Er holte den Brief heraus und betrachtete ihn. Dann hörte er Schritte und steckte ihn schnell wieder weg. Es waren Ristredin und Ilmar. Wir haben nachgesehen, ob sich noch jemand zwischen den Feldern versteckt hält, sagte Ristredin. Aber wir konnten keinen Menschen entdecken. Er wandte sich an den Schildknappen. Lass uns zuerst für die Toten sorgen, sagte er. Wir können sie ein Stück weiter begraben oder einen Haufen Steine über sie legen. Kann ich helfen? Fragte Thiuri. Nein, bleib du ruhig sitzen, sagte der Ritter.
Ich finde dich.
Ups. Nein, bleib du ruhig sitzen, sagte der Ritter. Du hast dich schon genug angestrengt. Warte, ich werde eine Decke für dich ausbreiten. Dann kannst du versuchen, ein bisschen zu schlafen. Einen Augenblick später war Thiuri mit zwei Decken und einem Sattel als Kopfkissen versehen. An Schlaf war jedoch nicht zu denken. Dafür war er viel zu unruhig. Nach einer Weile setzte sich Ristredin zu ihm. Während Ilmar Holz hackte und ein Feuer anzündete, es war jetzt fast völlig dunkel. Müsst ihr nicht hinunter den anderen her? Fragte Thiuri. Ich fürchte, dass sehr viele Reiter unterwegs sind. Es waren nicht mehr als 20, sagte Ristredin. 5 davon sind tot. Nein, ich bleibe hier bei dir. Und du bist derjenige unter uns, der am meisten gefährdet ist. Du hattest recht, als du sagtest, dass die roten Reiter zu dir kommen würden. Wir haben sie in die Flucht geschlagen, aber ich lasse euch lieber nicht allein. Ich danke euch, sagte Thiuri leise. Aber die anderen, sind sie genug, um es mit den Reitern aufnehmen zu können? Oh, gewiss, erwiderte Ristredin lächelnd. Sie haben schon härtere Nüsse geknackt. Es ist nur die Frage, ob sie einholen werden. Als die Reiter sahen, dass sie dich nicht kriegen konnten, flüchteten sie wie die Hasen. Es ging alles so schnell, sagte Thiuri. Dieser Kerl sprang einfach auf mich drauf. Ich weiß immer noch nicht, was alles passiert ist. Der Teil von ihnen, der im Wald saß und schrie, sollte uns ablenken, richtete Ristredin. Und das gelang zunächst auch. Einige von uns hatten den Fluss schon überquert, als der Rest der Truppe von den Felsen sprang. Sie hatten es von Anfang an auf dich abgesehen. Uns wollten sie nur daran hindern, dir zur Hilfe zu kommen. Als ihnen das nicht glückte, flüchteten sie über den Fluss in den Wald hinein. Ich frage mich nur, wieso sie wussten, dass du derjenige warst, den sie suchen. Adamwen, murmelte Thiuri. Weil du Ritter Edwin ins Pferd rittest? Ja, das wäre möglich, sagte Ristredin. Leo hatte immer Adamwen betrachtet.
sagte Thury, und er sprach über das Pferd. Ich vermute, dass er die Reiter auf die eine oder andere Weise informiert hat.
Das ist durchaus möglich, gab ihm
Ristritin recht. Sie haben aber bestimmt ihre Spione. Bis die anderen zurück sind, müssen wir uns gedulden, sagte er. Und inzwischen werden wir etwas essen. Meinst du nicht auch? Es dauerte über eine Stunde, bis der Klang von Stimmen und Hufgetrappel das Kommen der anderen ankündigte. Thury, der doch noch eingenickt war, wurde sofort wach. Da kamen sie angeritten. Erzählte sie rasch. Es waren alle neun und sie hatten noch jemanden bei sich. Einen Mann, dessen Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Ristritin lief ihnen entgegen. Und? Fragte er voller Spannung. Sechs haben wir getötet und einen gefangen genommen, sagte Bendu, während er von seinem Pferd sprang und Ilma die Zügel zuwarf. Die anderen sind geflüchtet. Er ging auf Thury zu. Wie geht es ihm? Fragte er barsch. Eine Fleischwunde im Arm, antwortete Ristridin. Nichts Ernstes. Meinen Glückwunsch, sagte Bendu zu Thury. Ich hatte befürchtet, dass es schlimmer wäre. Die Reiter hatten es tatsächlich auf dich abgesehen. Es war gut, dass du nicht alleine gereist bist. Seine Stimme klang barsch wie immer, aber Thury hörte doch einen anderen Ton mitschwingen. Rita Bendu glaubt nun endlich, dass man mir vertrauen kann, dachte er. Wie geht es euch allen? Erkundigte sich Ristridin. Oh, einigermaßen, sagte Bendu. Arwaut hat einen Schnitt am Kopf und Eweins Schildknappe hat seinen Arm etwas gequetscht. Aber das ist nicht von Bedeutung. Ristridin sah sich den Gefangenen an. Es war ein gedrungener, muskulöser Mann mit einem wilden Gesichtsausdruck. Er trug keine rote Kleidung, sondern ein graues Kettenhemd über seinen zerlumpten Sachen. Gehört er auch dazu? Fragte er. Ja, antwortete Bendu. Es waren nicht nur rote Reiter. Ich sah zwei Männer in der schwarzen Rüstung von Evians Soldaten. Einer von ihnen wurde getötet und noch ein paar Strolche wie er. Ich hätte lieber einen roten Reiter gefangen, um ihn auszufragen, denn dieser Kerl hier behauptet, von nichts zu wissen.
Wir werden ihn nachher nochmal befragen, sagte Ristridin.
Eine Zeit lang war viel zu tun. Die Pferde wurden abgezäumt und trocken gerieben. Arwals und des Schildknappen Verletzungen verbunden und es wurde Essen zubereitet. Währenddessen erzählte Bendu, was passiert war. Die roten Reiter hatten zweifellos ein Gefecht vermeiden wollen. Erst als man sie eingeholt hatte, war es zum Kampf gekommen. Ein Teil von ihnen hatte jedoch auch diese Situation noch genutzt, um zu fliehen. Die hereinbrechende Dunkelheit hatte es unmöglich gemacht, sie zu finden. Darum waren er und seine Kameraden zurückgekehrt. Aber wir werden sie schon kriegen, schloss Bendu seinen Bericht. Nach dem Essen wurde der Gefangene befragt. Zuerst war er unwillig, aber die drohenden Blicke der grauen Ritter lösten rasch seine Zunge. Woher kommst du? Fragte Ristridin. Bist du einer aus Evian? Nein, sagte der Mann mürrisch. Ich komme von dort, aus dem Wald. Wie kommst du zu den roten Reitern? Weshalb habt ihr uns angegriffen?
Ich weiß es nicht.
Gib Antwort. Ich weiß es wirklich nicht, beharrte der Mann. Es sind schließlich nicht meine Angelegenheiten. Ich habe nur getan, was sie sagten. Aha, du bist also jemand, der kämpft, um Geld zu verdienen und der im fremden Auftrag Böses tut. Ich muss doch auch leben. Ich kenne weder Gut noch Böse. Ich stand bei diesen roten Reitern in Diensten und sie bezahlten mich dafür. Aber nicht viel, diese Schurken. Wer war dein Auftraggeber? Wie meint ihr das? Wer gab die Befehle?
Weiß ich nicht. Das weißt du sehr wohl.
Nein, ich weiß es nicht. Der Hauptmann der roten Reiter. Wie heißt er? Weiß ich nicht. Wir nannten ihn einfach Hauptmann.
Und wir, wer sind wir?
Wir alle zusammen. Waren mehr von euch aus dem Wald dabei? Ja, mein Kamerad Udan und Ansgar, aber der ist tot. Wie ist es denn gekommen, dass ihr bei den roten Reitern dientet?
Sie kamen vorbei. Ja, Zeit passt. Sie kamen vorbei und fragten uns, ob wir für sie arbeiten wollten. Sie gaben uns Waffen und ein Kettenhemd. Naja, und dann gingen wir mit ihnen. Und was hast du vorher gemacht? Geht euch das etwas an? Antworte mir. Nun, alles Mögliche. Wir hackten Holz. Und geraubt habt ihr bestimmt auch, sagte Bendel böse. Es war sicherlich keine ehrliche Arbeit, die ihr getan habt. Der Mann murmelte etwas Unverständliches. Wer war dein Auftraggeber? Fragte Wisridin zum zweiten Mal. Das habe ich doch schon gesagt, der Hauptmann. Nicht der schwarze Ritter mit dem roten Schild? Ritter? Fragte der Mann. Sein Gesichtsausdruck schien ehrlich erstaunt. Nie gesehen. Und dabei blieb er. Es war nicht viel, was er erzählen konnte. Die roten Reiter hatten ihm nicht anvertraut, was sie in Dagonauts Reich taten. Wie er berichtete, kamen die meisten von ihnen tatsächlich aus Evian, erkannte sie jedoch erst seit kurzem, nicht länger als eine Woche. Er war also erst nach dem Mord an Ritter Edwinem zu ihnen in Dienst gekommen. Er hatte 5 Leute im Wald getroffen, später hatten sich andere zu ihnen gesellt. Dies war aber erst im Gebiet von Burg Mistrinaut gewesen. Den Ritter mit dem roten Schild hatte er nie gesehen. Er glaubte jedoch verstanden zu haben, dass der Hauptmann seine Befehle wieder von jemand anderem erhielt. Er wusste auch zu berichten, dass die roten Reiter verschiedene Spione hatten. Leor, der Knecht aus der Herberge zum Sonnenuntergang, war einer von ihnen. Kennen wir ja noch, ne? Von ihm hatten sie auf dem Umweg über jemand anders erfahren, dass die Gesellschaft der Grauen Ritter im Anmarsch war mit dem Jüngling, den sie schon so lange suchten. Einem Jüngling auf einem schwarzen Pferd. Er wusste nicht, warum es ausgerechnet auf diesen jungen Mann abgesehen hatten. Er berichtete jedoch, dass der Hauptmann sehr wütend gewesen sei, als er hörte, dass er von den Grauen Rittern begleitet wurde. Über die weiteren Pläne seines Auftraggebers konnte er nichts sagen. Du verstehst wohl, dass du Strafe verdient hast, sagte Listridin streng. Wenn man grundlos Reisende auf dem Weg überfällt, so ist das Wegelagerei. Wir werden dich dem Herrn übergeben, der dieses Gebiet verwaltet. Und der wird dich behandeln, wie du es verdienst. Wer ist denn der Herr dieses Gebietes? Fragte Arwaut. Der Ritter von Burg Westenaut, antwortete Listridin. Ich schlage vor, dass einige von uns dorthin reiten, um den Gefangenen abzuliefern und um Hilfe zu bitten, in Form von Kriegern und Pferden. Das ist doch nicht nötig, meinte Bendu. Mit den paar Reitern werden wir doch selbst fertig. Gewiss, sagte Listridin, aber wer weiß, ob sie sich nicht verteilen und überall verstecken. Deshalb ist es nötig, dass jeder hier in der Gegend von ihnen weiß und nach ihnen Ausschau hält. Außerdem könnte es gerade so gut auch mehr sein, vielleicht ohne Kleidung. Handlanger und Spione, sie dürfen keine Chance bekommen, um uns zu entwischen. Ja, wenn man es so betrachtet, habt ihr recht, sagte Bendu. Es ist jetzt 10 oder halb 11, fuhr Ristin fort. Die Pferde brauchen bestimmt eine Stunde Ruhe. Dann können wir 3 von uns mit dem Gefangenen zur Burg Westenhaut reiten. Sie liegt etwa 5 Stunden von hier entfernt, aber also könnten sie gegen 4 Uhr dort sein. Ich kenne den Weg gut, sagte Ewein. Auf der Hinreise zur Stadt Dagonaut habe ich dort übernachtet. Man beschloss, dass er hinreiten sollte. Und zwar in Begleitung von Awards Schildknappen und einem von Mistrinauts Waffenknechten. Sie sollten die übrige Gesellschaft im Lauf des nächsten Tages an der Stelle wieder treffen, an der der erste große Weg vom Blauen Fluss abbog. Wir werden morgen früh losreiten, sagte Ristridin. Dann sind wir gegen Mittag dort. Wir werden auf euch warten. Schweigend betrachtete Thiuri seine Reisegefährten. Er fragte auch, was sie danach wohl machen würden. Natürlich die roten Reiter suchen. Er konnte ihnen
dann nicht länger bei ihnen bleiben. Er musste weiter den blauen Fluss entlang. Seine Aufgabe erschien ihm plötzlich wieder sehr schwierig. Doch das lag wahrscheinlich daran, dass er sich nicht gut fühlte. Es wurde nicht mehr lange gesprochen. Die Wache wurde eingeteilt und danach wurde es still im Lager. So, das war's für heute. Langes Kapitel. Einiges los. Und das können wir immer so machen. Ich spoiler dann mal schon das nächste. Nächste Kapitel heißt Abschied von den Grauen Reitern. Man hört ihn nicht, Simon, du musst das Mikrofon einschalten.
Das hört sich...